Heute werde ich zum Thema über die Salbung sprechen, die abgelehnte Salbung. Du weißt, wie es ist, wenn du an den Arzt nicht glaubst, kann der beste Arzt sein. Wenn du sagst, also, wenn dem deine Nase dir nicht gefällt, seine Ohren nicht gefallen oder wenn er zu dünn oder zu dick ist und sagst, also der, ich weiß gar nicht, der ist so komisch und merkwürdig, dann kann dir der beste Arzt nicht helfen. Das Gleiche gilt für einen Pastor. Das Gleiche gilt für einen Mitmenschen, einen Chef. Wenn du an den Chef nicht glaubst, dann funktioniert die ganze Firma nicht. So, wir müssen glauben. Deshalb auch die Salbung. Der Heilige Geist ist uns von Gott gegeben, damit wir die Herrlichkeit Gottes erleben und Gott erfahren. Die abgelehnte Salbung ist mein Thema. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, dass ich mit der Zeit hinkomme, aber ich werde mein Bestes versuchen, dass ich heute Morgen das weitergebe, was Gott auf mein Herz gelegt hat. Aber zuerst einmal lade ich für Mittwoch ein. Am Mittwoch werde ich über Atheismus sprechen. Atheismus, eine Lüge Satans. Und ich werde beweisen, dass Atheismus lügt. Es gibt keinen Gott. Gott ist tot. Verstehst du? Gott ist auf dem Thron und Gott regiert. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, wenn die Regenwürmer hochkommen, wenn die Spatzen pfeifen und wenn die Nachtigall singt. Verstehst du? Gott existiert und ich werde die Existenz Gottes versuchen, von daher zu beweisen, dass die Atheisten nicht recht haben. Gott hat recht. Die Bibel hat recht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Freitag werde ich über die Gegenkräfte sprechen, störe dich nicht an den Gegenkräften. Wenn dir widersprochen, widerstanden wird, wenn du in Frage gestellt wirst, wenn alles dagegen läuft, der Teufel versucht dich zu stören. Der Teufel versucht dich durcheinander zu bringen. Der Teufel versucht dir deinen Glauben zu nehmen, den Teppich oder die Füße wegzuziehen. Bleibe fest, bleibe unerschütterlich und Gott möge uns helfen, dass wir das verstehen. Störe dich nicht an diese ganzen Nebeneffekte, die da sind, an die Stürme. Störe dich nicht darüber. Samstag werde ich darüber sprechen. Gottes Segen kommt immer von oben. Warte nicht, was von unten kommt. Von unten, unten ist der Teufel. Unten ist die Hölle. Unten ist die Unterwelt. Unten ist der Tod. Schau nach oben. Die Bibel sagt, lasst uns unser Haupt erheben, denn unsere Erlösung naht sich. Und trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was drunter ist. Ich möchte dich ermutigen. Es wird ein Gottesdienst der Ermutigung sein. Und kommenden Sonntag, so Gott will und wir leben, ich werde über die Heilung der Seele sprechen. Weißt du, was nützt es, dein Körper ist gesund und deine Seele ist krank? Was nützt es, wenn deine Seele angefochten wird, wenn deine Seele weint, wenn du erschüttert bist und nicht drüber hinwegkommst? Ich werde über die Heilung der Seele sprechen und auch dafür beten. Ich lade dich ganz herzlich ein. So, Gott will, dass sein Plan in unserem Leben verwirklicht wird. Aber du musst an Gott glauben. Du musst an Jesus glauben. Du musst an den Heiligen Geist glauben, dass der Heilige Geist nur gute Gedanken mit deinem Leben hat. Nicht Gedanken des Leides und der Schwierigkeit. Gott will wirken. Sein Reich soll kommen. Sein Wille soll geschehen. Und manchmal ist es nicht leicht, den Willen Gottes zu akzeptieren. Und ich möchte hier heute Morgen auch einige Gedanken von mir persönlich sagen. Ich möchte aus der Schule plaudern. Für mich. Weißt du, es ist nicht leicht, an den Willen Gottes zu glauben, an die Herrlichkeit Gottes zu glauben. Weißt du, wenn du selber durchmachst, für andere kann ich prima glauben, für andere kann ich gut beten. Aber wenn du selber da durch musst, so, dein Wille geschehe. Es ist nicht so einfach zu beten. Also das Vaterunser ist ein sehr kompliziertes Gebet und ein schweres Gebet. Das musst du lange üben und lernen, bis du wirklich fehlerlos aufsagst. Ich meine nicht, dass du stotterst, sondern bis du wirklich mit dem Herzen mitbeten kannst. Dein Wille geschehe, dein Reich komme und vergib uns unsere Schuld und so weiter, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist nicht so leicht. Verstehst du? Ich vergebe, aber innen drin, da rumort es, da kocht es. So, fleischliche Christen, religiöse Menschen, das fromme Pöbelvolk, die stören das Werk Gottes. Deshalb auch in den nächsten Gottesdiensten, lass dich nicht stören von dem Pöbelvolk. Da ist so viel Pöbelvolk da. Die sind es, die die Israeliten durcheinander gebracht haben. Gott schenkt uns seine Salbung, doch oft kommt diese Salbung gar nicht an bei uns. Da sind so viele Blockaden, so viele Hindernisse. Unser Pelz ist so dick, bis es zu uns durchkommt. Bis wir da einfach das auffangen und aufnehmen. Oft wird der Teufel, fängt es der Teufel ab und lenkt es in falsche Bahnen. So viel passiert ist, was Gott wirken möchte, aber das wird verhindert durch negative Menschen. Durch Menschen, die im Fleisch sind und nicht im Geist. Vieles fängt im Geist an und hört im Fleisch auf. Weißt du, Gott segnet, aber dann mache ich meinen Senf dazu. Zuerst folgt man Jesus und dann fängt man an Menschen nachzurennen. Und Menschen fangen einem nachzurennen und denken, ja, ich bin was super, ich bin was Besonderes, ich habe eine besondere Gabe und so weiter. Und da bildet man sich was ein und verliert man den Segen, den man gehabt hat. Menschen nachzurennen, menschengerecht sein, sensationslüstern sein und so weiter, immer den größeren Kick irgendwo erleben, das ist nicht. Das ist, was den Geist dämpft. In der Bibel heißt es, dämpft nicht den Geist. Wie macht man das? Wie dämpft man den Geist? Ich will darüber ein paar Gedanken sagen. Ich bin hier nicht durch Zufall. Weißt du, Gott sagte zu mir, ich soll seine Stimme sein, ich soll wie der Johannes der Täufer in der Wüste einfach dem Herrn den Weg bereiten, ich soll predigen, zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Und ich predige zuerst einmal, und ich möchte euch in aller Wahrheit sagen, ich predige zuerst einmal hier in diesem Platz, Nazareth Kirchstraße 51, zu einer unsichtbaren Gemeinde. Ich sehe euch. Aber im Internet ist eine viel größere Gemeinde. Oder die Leute, die da zuhören. Ich weiß gar nicht, wer alles zuhört, aber ab und zu mal kriege ich so Post und jemand schreibt, ich bin gesegnet worden, ich bin zum Glauben gekommen. Jeden Tag höre ich wenigstens eine Predigt von dir. Wenigstens. Weißt du, ich kenne Leute und ich weiß, Leute hören, wenn ich hier fertig bin, die hören weiter. Wort Gottes geht weiter. Wort Gottes ist nicht gebunden. Ich predige für viele, die ich gar nicht sehe. Und das ist manchmal komisch. Du predigst vor Stühlen, die du gar nicht siehst. Vor Geistern, so wie Jesus, der hat auch den Geistern gepredigt. Und ich predige auch ab und zu mal den Geistern. Ich werde nie vergessen, dass Gott mich berufen hat zu seinem Dienst. Wir haben Freimission gemacht, in Augsburg war das damals. Und wir haben gesungen für die Spatzen. Da war kein Mensch da, keiner zugehört. Und manch, wenn der eine mal vorbeilief, die haben gedacht, und den Kopf geschüttelt, für was singt ihr hier, hat jemand mal gefragt. Weißt du, wir haben nicht gesehen, für wen wir singen. Aber dann hinter dem Gebüsch, da war einer. Und dort war einer, verstehst du, wir haben für die Leute hinter dem Gebüsch gesungen. Das war, wie ich erlebt habe, wie man Gott dient. Man muss nicht unbedingt der sichtbaren Gemeinde dienen. Den Spatzen singen. Und die Spatzen tragen es dann weiter. Die Botschaft Gottes. So, ich predige für die, die Gott sieht, die nicht ich sehe, die durch Zufall irgendwo sich mal einklicken ins Internet. Und dann hören sie die Botschaft. Gott hat zu dem Elia gesagt, Elia, hab keine Angst. Ich habe noch 7.000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Und diese 7.000 sehe ich gar nicht. Verstehst du? Aber Gott hat gewusst, wo die sind. 7.000 ist nur eine Zahl, eine symbolische Zahl, die sich vor dem Baal nicht gebeugt haben, die ehrlich und aufrichtig meinen und die Gott suchen. Und ich bin so dankbar. Ich denke nur an einen jungen Mann, der wohnte irgendwo bei Heidelberg. Und der schrieb mir, weißt du, der war früher in der Pfingstgemeinde, in der Gemeinde Gottes sogar. Und ich habe meinen Glauben verloren. Ich bin so erschüttert durch das alles, was ich gesehen und erlebt habe. Aber durch Zufall habe mal geguckt, was der Herr Matthäus macht. Und habe dich gefunden im Internet. Und ich höre die Predigt. Und Bruder Matthäus, ich habe zu Jesus gefunden. Ich habe nicht zur Gemeinde gefunden, aber ich habe zu Jesus gefunden. Viele Menschen finden nicht mehr zur Gemeinde zurück, weil sie von der Gemeinde geschädigt sind. Aber sie haben zu Jesus zurückgefunden. Ich habe zu Jesus zurückgefunden. Und das macht mich glücklich, wenn Menschen zu Jesus zurückfinden. So, die Stillen im Lande, die heimlichen Nachfolger. Wir glauben manchmal, da muss man öffentlich groß stehen, der ist dabei und die ist dabei und jener ist dabei. Nein, die heimlichen Nachfolger Jesu, der Nikodemus und Josef von Arimathäa. Die haben Jesus vom Kreuz runtergeholt. Die Jünger Jesu, die haben sich alle verkrochen. Die hast du suchen müssen. Aus Angst vor den Juden haben sie sich gar nicht blicken lassen. Aber der Josef von Arimathäa und der Nikodemus, die gehen zum Pilatus, zu der Regierung. Könnte ich den Leichnam Jesu haben? Und der Josef von Arimathäa gibt sogar sein eigenes Grab für den Herrn Jesus. Diese stillen, heimlichen Nachfolger Jesu. Und die gibt es eine ganze Menge in Deutschland. Ganze Menge. Die muss du nicht kennen, die muss ich nicht kennen. Es reicht, wenn Gott sie kennt. Die Gott sie kennt. Weißt du, Gott hat in diesen letzten Tagen so viele Möglichkeiten. Fernsehen, Radio, was weiß ich, die ganze Technik, die dient Gott. Die ganze Technik. Vor Jahren gab Gott mir eine Vision und der möchte ich ein bisschen weiterarbeiten. Für Deutschland und Berlin und so weiter. Und deshalb sind wir auch nach Berlin gekommen. Ich weiß, wo ich wohne. Ich wohne nicht im Paradies, wo Satans Thron ist. Der Pergamonaltar steht da, obwohl jetzt ja 5 Jahre mal geschlossen ist und so weiter. Aber trotzdem, ich weiß, wo du wohnst. Du hast eine kleine Kraft, aber du hast meinen Namen nicht verleugnet. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und ich bin hier, um Jesus groß zu machen. Und ich bin hier, um in der Salbung zu dienen, so gut ich das kann. Weißt du, das ist nicht immer einfach, in der Salbung zu dienen. Die einen hören es, die anderen hören es dich nicht, die anderen wollen dich hören, die anderen wollen dich nicht hören, die wollen dich nicht mehr hören. Verstehst? Ich kenne den Zirkus. Aber ich erhebe meine Stimme, so wie der Johannes der Täufer. Der Johannes der Täufer hat am Jordan angefangen, den Bäumen zu predigen. Den paar Pilger, die da über die Jordan fortgingen. Den hat er gepredigt und zugerufen, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dann haben die Leute in Jerusalem erzählt, da ist ein Spinner unten am Jordan. Den müsst ihr mal hören. Weißt du, Leute bezeichnen die Diener Gottes oft als Spinner, als Verrückte. Aber wir müssen verrückt sein, um Gottes Werk zu tun, denn die Welt versteht die Kinder Gottes nicht, die Diener Gottes. Ich versuche hier den Leuten klipp und klar die Wahrheit zu sagen, auch wenn es unbequem ist. Auch wenn man dafür keinen Cent bekommt, verstehst du? Und nicht einmal ein Dankeschön. Weißt du, auch wenn es wieder nicht passt, aber ich möchte so Salzkörnlein sein. Und ein Salzkörnlein ist es, was die Fäulnis aufhält. Ein Salzkörnlein, zwei Salzkörnlein, drei Salzkörnlein, die halten die Fäulnis auf. Geistliche Missstände nenne ich hier beim Namen oft. Und manche regen sich auf, muss das so krass gesagt werden? Weißt du, vielleicht anders verstehen die Leute nicht mehr. Die sind schon so verstockt und so verbohrt, dass sie, da muss man mit der Keule kommen und muss man sagen, so ist es. Ich möchte nur eine Stimme Gottes sein in der Wüste. Ganz einfach. Das ist nicht immer einfach, kein Vergnügen, aber ich möchte Gott dienen und Gottes Wort verkündigen. Warum? Und ich sage dir eine Botschaft, die Gott mir, kannst du auch, ich habe draußen einige Prophetien, die Gott mir im Laufe der Jahre gegeben hat. Zurzeit bemühe ich mich gar nicht um Prophetien, Gott zu hören, denn es ist genug gesagt worden. Die Leute sollen nur das tun, was gesagt worden ist. Und da haben sie genug Arbeit damit. Ich denke nur an die Weissagung, die Gott mir gegeben hat von der Mobilisation. Weißt du, da baut sich was zusammen. Gott hat mir ein Bild gezeigt vor Jahren, da haben sie mir geschrieben und gesagt, du spinnst. Gott hat mir ein Bild gesehen in der Wüste, da in Saudi-Arabien, irgendwo, da braut sich was zusammen. Ein ganzer Pulverfass und nur eine Bombe und da geht der ganze Laden hoch von Iran bis nach Ägypten und ist noch weitergegangen bis nach Tunesien. Das war lange Zeit, bevor das passierte. Weißt du, Gott redet, Gott tut nichts, ohne vorher zu offenbaren. Und Gott hat mir ein Bild gegeben, weißt du, bald werden die Türen zugehen, das Verderben steht vor der Tür, die Gnadenzeit läuft aus. Eile, rette deine Seele, das ist meine Botschaft. Und das Groß der Christenheit, Entschuldigung, das Groß der Christenheit schläft und schnarcht. Die sind im Gottesdienst, die denken, wir sind perfekt, wir sind edel, wir sind Kinder Gottes, wir sind getauft, wir haben den Heiligen Geist. Kinder Gottes schlafen. Vielen ist es gar nicht bewusst, auf was für einem Vulkan sie sitzen. Sie merken das nicht, was in Deutschland vor sich geht, was in Europa vor sich geht, was in der Welt vor sich geht. Auf der Welt passiert so vieles, dass es kein Zufall ist, dass jetzt die Flüchtlinge zu uns kommen. Weißt du, Deutschland hat sich versündigt. Deutschland hat die Kriege im Iran, in Afghanistan, in Kosovo unterstützt. Und jetzt kommen die Flüchtlinge. Jetzt rächt sich das. Jetzt kriegt Deutschland die Rechnung. In aller Liebe. Und die müssen, das muss man sich nicht aufregen. Was der Mensch sieht, das erntet er. Deutschland hat die Kriege unterstützt. Nur nebenbei. Der Abgrund tut sich auf. Dämonen steigen aus dem Abgrund hervor. Wir sind am Vorabend, Brüder und Schwestern, von Harmagedon. Wir sind am Vorabend von Harmagedon. Die Welt steuert konsequent auf das Ende. Die meisten merken das nicht. Die ISIS, diese Spinner dort in Irak, in Syrien, wo sie sind, mit ihren Trillerpfeifen, die pfeifen nicht da unten, die werden bald auf dem Kudamm pfeifen. Vielleicht sind sie schon und du merkst es gar nicht. Die sitzen schon mitten unter uns und sind überall auf dem Vormarsch. In Afrika. Und sonst woanders. Und sie werden bald auf dem Kudamm mit ihren schwarzen Fahnen marschieren. Und da kannst du nachher nicht sagen, das habe ich nicht gewusst. Ich predige darüber und sage dir die Wahrheit. Christen wacht auf. Deutschland wacht auf. Europa wacht auf. Ich lese aus der Offenbarung Kapitel 16. Das erfüllt sich vor unseren Augen. Offenbarung Kapitel 16, Vers 12 und folgende Verse. Und der sechste Engel goss seine Schale auf den großen Strom Euphrat. Guck auf der Karte, wo Irak liegt. Wo Irak liegt, da ist der Euphrat. Und da wurde der Engel goss seine Zornschale aus und das Wasser vertrocknete, damit der Weg der Königin bereitet würde vom Aufgang der Sonne. Dort ist das Zentrum der ISIS. Dort am Euphrat. Dort beginnt der Fluch, sich auf die ganze Welt auszustreuen. Und plötzlich, die dort waren, die kommen wieder zurück. Nach Hamburg, nach Berlin, nach Dortmund, Düsseldorf oder wo auch immer. Und bald wird das vergiftete Wasser vom Euphrat in der Spree und in der Havel fließen. Warte mal ab, was ich hier sage. Gott hat mir das gezeigt. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen, weiter Offenbarung 16, und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister, gleich Fröschen, Da ist ja der Teufel. Ich sah, Johannes hat es gesehen vor 2000 Jahren. Und das erfüllt sich vor unseren Augen. Aus dem Rachen des Drachen, dem Rachen des Tieres, aus dem Munde des falschen Propheten, diese drei Frösche. Judentum, Moslem oder Islam, Christentum oder Katholizismus. Weißt du, diese drei großen Religionen, diese monotheistischen Religionen, die werden zusammenarbeiten und die werden was ausbrüten. Und sie tun Zeichen und geben den Königen der ganzen Welt den Befehl, sich zu versammeln zum großen Tag des Herrn, des Allmächtigen. Der Gericht steht vor der Tür. Deutschland wacht auf. Gemeinde, höre zu. Und dann sagt der Herr hier weiter. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Wie ein Dieb. Weißt du, der Dieb kommt zum Stehlen. Der Dieb meldet sich nicht groß an. Ich komme morgen um 12 Uhr. Mach dich bereit. Stell mir deine Schätze zur Verfügung. Verstehst du? Nein. Der kommt, der bricht von hinten das Fenster auf, steigt über den Keller rein oder wie auch immer. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Und selig ist der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt erfunden werde und keine Blöße an jemand sehe. Und er versammelt sie an einem Ort. Das heißt auf Hebräisch Harmagedon. Das ist, was passiert, Harmagedon. Der Teufel macht sich an allen Ecken und Enden breit und die Hölle, das Feuer wird geschürt. Bald geht dieser Pulverfass hoch, bald bricht das Gericht Gottes los. Es gibt nur noch ein paar Augenblicke der Gnade und deshalb kauf aus diese freie Zeit, dass wir Gott hören und sitzt nicht da und träumt, ach, ich bin so gut, ich bin so nett, ich bin so süß, ich bin so lieb, ach, weißt du, ich bin so heilig. Wir sind alle unheilig und wir brauchen alle miteinander die Gnade Gottes. Wir brauchen alle Veränderung, sonst erreichen wir das Ziel nicht. Nütze dein heute, kaufe Öl, nicht Benzin und Diesel und Heizöl, kaufe Öl für deine Lampe. Lass dich vom Heiligen Geist zubereiten und wieg dich nicht in falscher Sicherheit. Weißt du, ich spreche über den gedämpften, den abgelehnten Heiligen Geist, die Absalbung, kaufe das. Nein, ich brauche das nicht. Weißt du, das reicht, was ich habe. Du, ich sag dir eines, es reicht mir nicht und es reicht den Heiligsten nicht. Es reicht noch für uns gar nicht. Wir brauchen mehr. Mehr vom Heiland, mehr von der Liebe Gottes, mehr von der Gnade Gottes. Lass dich zubereiten. Glaube nicht, dass bei dir, bei mir, bei uns in der Gemeinde alles in bester Ordnung ist. Oh, Leute, wenn wir sehen würden mit den Augen Gottes, wie Gott uns sieht, dann würdest du davonlaufen. Lass dich vom Herrn gründlich untersuchen, so in die Röhre schieben. Verstehst? Lass dich untersuchen und scannen und was auch immer ist. Gott will sehen mit seinen Feueraugen, wie es bei uns aussieht, innen drin. Da ist noch so viel Groll, so viel Bitterkeit, so viel Zorn. So viel Streit, so viel Lieblosigkeit, so viel Härte. Hab keine Angst vor den Tests, von diesen Röntgenstrahlen des lieben Gott, des Herrgotts. Höre die Wahrheit über dich selbst. Weißt du, keiner will die Wahrheit über sich selbst hören. Er will die Wahrheit für andere hören, aber über sich selbst. Herr, was hast du für mich zu sagen? Möchtest du erfahren, was Gott über dich denkt? Ich weiß, was es ist. Es ist nicht einfach. Da gehst du im Boden, versinkst am liebsten und lässt dich gar nicht mehr blicken. Höre nicht für andere, höre für deine Seele. Wenn die Gnade, die Salbung, wenn Jesus, das Wort Gottes abgelehnt wird, weißt du, dann gehst du wie die Israeliten 40 Jahre in die Wüste wieder rumspazieren. Und manche wundern sich für ihr Wüstenleben. Also da passiert nichts, wir gehen immer im Kreis, wir waren schon letztes Mal da. Warum? Die Salbung wurde abgelehnt. Weißt du, die Kundschafter kamen zurück mit wunderbarem Report, wie das Land, das Kanaan, das gelobte Land ist wunderbar, große Früchte, alles möglich, aber da gibt es Riesen. Und dann haben sie geschrien, wir wollen nicht rein, wir können nicht rein, wir haben Angst, wir kommen uns wie Heuschrecken vor. Das ist, was der Teufel dir einreden möchte. Du bist eine Heuschrecke, nur so ein Hüpfer. Die Salbung wurde abgelehnt, das Wort Gottes wurde abgelehnt. Und was passiert? Dann bekommst du keine neue Salbung. Wenn wir die Salbung Gottes ablehnen, das Wirken Gottes an unseren Herzen einmal, zweimal, dreimal ablehnen, plötzlich zieht sich der Herr zurück. Der lässt dich laufen. Sag, geh hin in die Versammlung, hör dir die Predigten an, aber es passiert nichts mehr. Und wir wundern uns, warum manchmal bei uns nichts mehr passiert. Persönlich meine ich, nicht draußen an der Welt. Wir beten für Erweckung, dass die Sünder gläubig werden. Nein, die Christen müssen gläubig werden. Nicht die Sünder. Die sind vielleicht gläubiger, als du denkst. Ja. Die sind vielleicht frommer. Wir sind in der Endzeit. Bald ist es Mitternacht. Bald ist die Tür zu. Und nur wer Öl für seine Lampe hat, und zwar zusätzliches Öl, denn die törichten Jungfrauen, das sind Jungfrauen gewesen, die sind dem Bräutigam entgegengegangen. Das waren Bekehrte, das waren geisterfüllte Menschen. Das waren Christen, die haben den Bräutigam erwartet. Die haben sich bereit gemacht, die haben sich schön gemacht, sich geschmückt. Aber die haben kein Öl mitgenommen, diese Törichten. Das braucht man nicht. Ablehnung des Heiligen Geistes. Alles andere nützt nichts. Verstehst du, wir müssen Öl haben. Und dann, wenn man Öl nicht dabei hat, steht man vor verschlossenen Türen. Das ist dann ein Schock, ein Erwachen. Leute, die Tür ist zu. Ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Was wollt ihr? In der Endzeit brauchen wir die Salbung des Heiligen Geistes, Geschwister. Das ist A und O. Wir brauchen die Gnade Gottes, den Geist Gottes, der alles erforscht, der die Tiefen der Gottheit kennt, der uns die Fülle Gottes vermittelt, der uns Jesus groß macht. Der Heilige Geist, weißt du, er möchte uns dienen, uns zubereiten, er gibt uns Gaben, aber diese Gaben werden manchmal nicht angenommen. Also von der Schwester, nee. Weißt du, von dem Bruder, nee. Von der Gemeinde, nee. Und du weißt gar nicht, gerade dafür sind diese Leute da, um dir zu helfen, den Sprung, dass du ins Jenseits kommst, das Ziel erreichst. Der Heilige Geist ist es, der uns vor Gott vertritt und die Geheimnisse Gottes vermittelt. Und solange keine Salbung da ist, weißt du, was da passiert? Menschen werden Sklaven, abhängig, dienen dem Teufel. Und je weniger je weniger von der Salbung Gottes da ist, desto mehr hat der Teufel uns was zu sagen. Desto mehr wirkt der Teufel. Verstehst du? Je weniger Salbung da ist, desto mehr hören wir die Stimme des Wolfes, des Bären, des Löwen. Je weniger Salbung da ist, desto mehr predigt uns die Welt. Oh, das müssen wir haben. Und dort musst du hingehen. Und das musst du gesehen haben. Und das musst du erlebt haben. Je weniger Salbung da ist, desto mehr rennst du den Leuten nach. Und passt dich der Welt an. Und beginnst dich zu fürchten vor den Moslems, vor den Juden, vor den Buddhisten, vor den Kommunisten und welche Leute auch immer. Und du übernimmst dann die Methoden dieser Welt und denkst, das ist ordentlich so. Wir müssen uns mit der Zeit in die Zeit schicken und uns der Welt anpassen. Je weniger Salbung da ist, desto mehr suchst du die Anerkennung der Welt. Was denkst du von mir? Dann brauchst du einen Titel, brauchst so vieles andere mehr. Je weniger Salbung da ist, desto mehr kriegst du, desto mehr gehorchst du der Welt. Desto mehr bist du abhängig von der Welt. Und nur die Salbung ist es, was das Joch Satans zerbricht. Gerade in der Endzeit. Wir werden so versklavt mit allen möglichen Dingen. Nur die Salbung ist, was den Unterschied macht. Was dir die Predigt verdaulich macht. Nur die Salbung ist es, dass das Wort Gottes in deinem Leben zum Durchbruch kommt. Nur die Salbung ist es, dass du Gott hörst und Gott siehst. Nur die Salbung ist es, dass die Kraft Gottes plötzlich in deine Gebeine, in deine Hände kommt, in deinem Herzen kommt, in deinen Gedanken. Nur die Salbung ist es, wie du die Gnade Gottes erlebst. Geschwister, deshalb lasst uns die Salbung nicht unterdrücken. Der Heilige Geist wirkt. Du weißt vielleicht gar nicht, was Salbung ist. Aber zuerst mal hör mal das Wort Salbung. Verarbeite mal das Wort Gottes und das Wort Salbung und lass es mal zergehen in deinem Leben. Aber die abgelehnte Salbung wirkt sich verhängnisvoll aus. Unheilvoll, fatal und verheerend. Als die deutschen Pastoren, 54 Pastoren, deutsche Pastoren, 1909 die Berliner Erklärung unterschrieben. Weißt du, da waren zwei Schwestern, die haben da mit den Zungen so Theater gemacht. Und weißt du, man hat nicht kontrolliert, man hat die Sachen nicht ernst genommen. Weißt du, man hätte sich hinsetzen sollen, die Bibel studieren und sagen, Schwester, sei still, ruhig, der Geist Gottes wirkt. Wenn es vom Herrn ist, wird die Sache sich durchsetzen. Du musst das nicht so anfeuern. Und die sind dann durch ganz Europa gereist. Und ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Verstehst du? Und freilich kamen dann die Brüder, Pastoren, die ein bisschen weiter gedacht haben, das ist ein Geist von unten. Weißt du, wo der Herr sein Reich baut, seine Kirche baut, baut der Teufel eine Kapelle. Da wurschelt er mit. Und dann haben sie diese Berliner Erklärung unterschrieben, 1909. Kannst nachlesen, geh ins Internet, was dort ist, alles ist von unten. Alles, was mit dem Heiligen Geist, was mit Zungenreden ist, mit Gaben ist und so weiter, alles ist vom Teufel. Da wurde das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Nur weil da Paar gesponnen haben. Das Kind mit dem Bad ausgeschüttet und dann sich dagegen gestellt. Und weißt du, was dann passierte? 1919 oder 14, da kam der Erste Weltkrieg. Und dann kam der Adolf und dann Heil gerufen. Verstehst du, sie haben den Heiligen Geist abgelehnt. Aber dem Teufel haben sie Heil zugerufen. Massenweise die Deutschen. Gerade die Deutschen. Der Rest der Welt ist nicht so verrückt, aber gerade die Deutschen. Wenn wir den Heiligen Geist ablehnen, kriegen wir den Teufel. Kriegen wir einen Hitler. Kriegen wir einen Nazis. Und da war es nicht genug, dass ein Krieg kam und dann die Folgen eines Fluches, die Zeichen eines Fluches ist, das Land wird geteilt und geviertelt. So heißt es in der Bibel, wenn jemand verflucht wird, der wird halbiert und geviertelt in alle vier Himmelsrichtungen verschickt. Und das war mit Deutschland, schon 1919. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Deutschland wurde weiter geviertelt und halbiert. Und dann stehen wir 9. November 89, die Mauer fällt. Manche sagen Halleluja, ich bin nicht der Halleluja-Rufer. Weißt du, in meiner Bibel steht, die tödliche Wunde ist heil geworden. Und alle Welt jubelt, weißt du, alle Welt staunt. Ach, die Mauer ist gefallen, die Mauer ist gefallen. Diese tödliche Wunde wird wieder heil. Und wir kriegen den Dritten Weltkrieg. Leute, wir stehen vor dem Dritten Weltkrieg, was auch immer ist. Ich will euch nicht schwarz malen. Heinrich Heine hat in seinem Gedicht, die Weber, hatte den dreifachen Fluch ins Leichentuch der Deutschen hineingewebt. Zwei Flüche sind schon in Erfüllung gegangen. Und der dritte Fluch wird auch in Erfüllung gehen. Wenn wir uns nicht bekehren, wenn wir uns nicht zu Gott wenden, wenn wir Gott nicht anrufen und uns Gott zur Verfügung stellen und Buße tun, für uns persönlich, für dein Haus, für deine Familie, wird der dritte Fluch sich offenbaren. Aber Gott sei Dank, es gibt noch Christen hier und da. Auch wenn es wenige sind, nur vielleicht eine Handvoll. Aber diese Christen halten das Gericht Gottes noch auf in Deutschland. Aber die sterben aus. Wie heißt es in der Bibel einmal? Die Heiligen haben abgenommen. Du kannst, der ist gestorben, weißt du, der ist gestorben, jener ist gestorben, der Sell ist gestorben. Verstehst du, alles sind, die sterben, die noch an die Kraft des Heiligen Geistes geglaubt haben. Die in der Heiligung standen, die Gott liebten von ganzem Herzen. Die Salbung ist es, was uns bewahrt, das ist dieses Versiegeln deiner Seele. Das bewahrt dich vor der Verführung und vor der Irreführung. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 26 und folgende Verse. So viel über die Leute, die euch irreführen. Und diese Leute sind da. Deshalb hüte dich vor Leuten, die dich irreführen. Die dich sagen, das ist vom Teufel, das ist von unten. Es ist nicht alles von unten, was von unten ist. Das Gute kommt auch von oben. Weißt du, alles vom Teufel. Nein. Ich weiß selber, was ich erlebt habe. Als ich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt habe, gehe ich zu meinem Pastor und sage, Pastor, ich habe was ganz Komisches erlebt, ich kann nicht einordnen. Ich spreche in 5 Minuten 7 Sprachen. Und dann sagte er, bist du mit Pfingstern zusammengekommen? Ich hab Jehovas Zeugen gekannt, Mormonen gekannt und andere Leute, aber ich habe Pfingstler nicht gekannt. Ich habe gesagt, weiß ich nicht, was ist das? Und dann hat er mich aufgeklärt. Verstehst du? Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe meine Freude am Herrn verloren. Meine Heilsgewissheit, habe ich gesagt, guck mal, jetzt betest du Gott und kriegst einen Dämon. Und ich war so mutlos, bis ich da irgendwo im Augsburg vorbeilaufe, in der Niesherle damals, irgendwo im ersten Stock, da singen sie mit Tamburin und Pauken und Trompeten. Es ist Kraft, 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 wunderbare Kraft. Ich denke, Mensch, das sind aber Leute, die müssen Power haben. Und da gehe ich rauf und dann begegne ich einem einfachen ehemaligen Eisenbahner, der Jesus lieb gehabt hat, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und er singt er und singt er. Und dann gibt er noch seiner Frau einen Schubs. Mutti, noch einmal. Mein Vater, ich habe einen Vater, der ist mehr als ein Millionär. Und die singen. Und dann sagt er, wer noch den Heiligen Geist haben möchte, wer das noch haben möchte, der soll zurückbleiben, wir werden miteinander beten. Und dann habe ich gefragt, was ist die Taufe im Heiligen Geist? Dann sagt er das und das. Und weißt du, ich war schon nach ein paar Minuten Gespräch bei meinem Seelsorger schon so vergiftet. Dann habe ich gesagt, das ist alles von unten, das ist alles vom Teufel. Dann sagte Bruder oder Brüderchen, ich war noch jung, Brüderchen, ich bete nicht mit dir. Geh nach Hause, knie dich hin und frag den Heiland. Und bitte den Heiland, Herr, war es von dir, lass es wiederkommen, war es nicht von dir, halt es fern. Und ich habe mich hingekriegt zu Hause, ich war ehrlich, ich habe gebetet und ich wollte den Heiligen Geist haben, ich wollte Jesus haben, ich habe den Herrn lieb gehabt. Aber blöde Leute haben mich vergiftet. Blöde Leute haben mich vergiftet durch ihr dummes Reden und Schwätzen. Und dann, was ist passiert? Ich bete noch ein paar Minuten, ich preise das Blut Jesu und plötzlich bin schon wieder auf Wolke 7. Bin wieder in der Herrlichkeit und seitdem weiß ich, das was Jesus gibt ist echt und wahr. Ich werde euch nicht eine Schlange geben und nicht einen Stein geben, wenn du um dies und jenes bitten. Was lese ich dann? Johannes 2. 1. Johannes 2. Ihr habt von Christus den Heiligen Geist empfangen. Solange dieser Geist in euch bleibt, habt ihr keinen anderen Lehrer nötig. Denn er belehrt euch über alles. Was er sagt, das ist wahr und keine Lüge. Tut darum, was der Geist euch lehrt. Bleibt mit Christus vereint. Das ist die Botschaft. Wenn du die Salbung hast, dann hast du das göttliche Know-how. Dann weißt du, wie das geht, wie das funktioniert. Die Salbung, die gibt dir Durchhaltekraft, gibt dir Widerstandskraft. Die Salbung beschützt und bewahrt dich vor dem Antichristen. Und wir gehen mit riesen Schritten dem Antichristen entgegen. Der ist ja auch schon da, aber das wird noch viel massiver. Nochmals 1. Johannes 2, Vers 20. Ihr habt die Salbung. Die Frage ist, hast du die Salbung? Bist du in der Salbung? Lebst du noch immer unter der Salbung? Und was ist die Salbung eigentlich? Gut, dass du fragst. Gut, dass du fragst. Übrigens, Billy kommt vom 19. bis 25. September. Der hat diese Frage da so immer wieder gerne so gefragt. Gut, dass du fragst. Er kommt hierher und so lade die Leute ein. So, gut, dass du es gefragt hast. Es ist Jesus. Er ist der Gesalbte Gottes. Es ist Jesus. Alles, was Jesus hat, kommt vom Heiligen Geist. Und alles, was der Heilige Geist hat, hat er von Jesus. Und alles, was der Heilige Geist dir gibt, das nimmt er von Jesus und gibt dir. Er ist dieser Transfer Gottes. Er wird von meinem Geist nehmen und euch geben. Der Heilige Geist ist der Testamentvollstrecker Gottes. Er wird von mir nehmen und euch geben. Und er wird uns sagen, was los ist. Er wird mich verherrlichen, Johannes 16, Vers 13. Er wird mich groß machen, hat Jesus gesagt. Und es ist gut, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehe, kann der Heilige Geist gar nicht kommen. Der Heilige Geist macht die Herrlichkeit Jesus sichtbar. Er ist der Zeuge Jesu. Er ist der Erzeuger Jesu und er ist der Zeuge des Herrn. Deshalb, wahre, wiedergeborene Christen sind untrennbar mit Jesus und dem Heiligen Geist verbunden. Das ist die Salbung. Du bist in der Salbung, bleib da drin. Jetzt will ich ein bisschen praktisch werden. Gott helfe mir. Wir sind ein Leib, Jesu, alle miteinander. Der sichtbare und der unsichtbare, die sichtbare und die unsichtbare Gemeinde ist ein Leib. Weißt du, nicht nur was wir sehen, gehört zu Jesus, sondern auch die Leute, die wir nicht sehen und die schon längst beim Heiland sind. Johannes 17, Vers 21. Und Jesus sagt, du sollst dort sein, wo ich bin. Und der Knecht ist dort, wo der Herr ist und der Meister ist. Und je größer die Salbung ist, desto größer ist auch die Anfechtung, die du durchmachst und die Versuchung, die Angriffe. Ja, weißt du, wenn der in den Himmel kommt, ich will nicht dorthin. Verstehst du? Nein. Sei froh, dass der in den Himmel kommt. Danke Gott, dass auch die Komischen in den Himmel kommen und Gott auch die Komischen rettet. Und im Himmel werden manche Komische sein, die hier so komisch waren, die du hier nicht verstanden hast. Deshalb, je größer die Salbung, desto größer die Angriffe und Anfechtungen. Und es geht um Jesus. Herr, wenn der mit dir mitgeht, wenn du den annimmst, diesen Petrus da, diesen Schwätzer oder diesen Träumer, den Thomas. Meine Kinder, sagt Jesus in 1. Johannes 2, oder Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 18, meine Kinder, die letzte Stunde ist da und ich habe gehört, dass der Antichrist kommen wird und er ist schon da, damals vor 2000 Jahren und viele Antichristen sind aufgetreten und daran erkennen wir, dass die letzte Stunde da ist. Sie waren bei uns, wir waren miteinander zusammen und sie sind nicht mehr bei uns, sie sind von uns gegangen. Und dann habt ihr den Heiligen Geist empfangen, das ist die große Frage in der Bibel. Und ich schreibe euch also, dass ihr in der Wahrheit seid, die Wahrheit kennt und in der Wahrheit ist keine Lüge. Der Antichrist ist da. Ich sage dir eines, die Heiden sind nicht so schlimm. Am schlimmsten sind die Menschen, die mal fromm und gläubig waren und abgefallen sind. Das sind die Lästerer und Spielverderber. Bewahrt also eure Herzen in die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Das, was ihr am Anfang von uns gelernt habt, das soll in euren Herzen bleiben und ihr sollt stets mit dem Vater und dem Sohn verbunden sein und dem Heiligen Geist natürlich auch, denn die Trinität gehört zusammen. Weißt du, da gibt es so viele Leute, die ausgegangen sind, um euch irre zu führen, schreibt Johannes. Ihr aber habt Christus und den Heiligen Geist empfangen. Die Salbung, unterdrückt die Salbung nicht. Und zwar, es geht um Jesus. Und Jesus ist, jetzt bitte halt dich fest, in schlechter Gesellschaft. Jesus ist da, wo die Aussätzigen sind. Jesus ist da, wo die Bettler sind. Jesus ist da, wo die Kranken sind. Jesus ist da, wo die Schwachen sind. Jesus ist da, wo die Zöllner sind. Wer die Salbung hat, der ist da, wo Jesus ist. Und du musst dich fragen, wo hält sich Jesus auf? Ja, in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche, in der Pfingstgemeinde. In der Baptisten, Methodisten oder welcher Christengemeinde auch immer ist. Nein, Jesus ist da, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln. Der ist nicht dabei, diesen großen Kirchen. Solange dieser Geist in euch bleibt, habt ihr einen anderen Lehrer nicht nötig. Er belehrt euch. Die Salbung gibt euch ein anderes Wissen, ein anderes Verstehen. Die Salbung ist es, die dich vor der Versuchung bewahrt. Und weißt du, wenn ein Christ gesalbt ist, erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, in ihm kann kein böser Geist wohnen. Der hält nicht aus. Der kann sich aufhören, versuchen, mal anklopfen und mal gucken rein. Und dann sagt, das stinkt. Verstehst du? Da stinkt's nach Gott. Da halte ich es nicht aus. Weißt du, das ist so wichtig. Da, wo die Salbung ist, wo der Gesalbte, wo Jesus ist, kann sich der Teufel nicht aufhalten. Aber da, wo das Fleisch ist, das Seelische, da spielt der Teufel Fußball mit uns. Lauf nicht jeden Menschen nach. Und viele laufen den Leuten nach, wo schon die Salbung verloren haben oder die Salbung ablehnen. Und dann wundern sie sich, warum geht es mir so schlecht? Warum habe ich so schreckliche Träume? Warum habe ich das und warum habe ich jenes? Lauf diesen Leuten nicht nach. Da ist der Jonathan in der Bibel, der Sohn von Saul. Weißt du, der Jonathan wusste, David ist der gesalbte neue König. Mein Vater Saul hat die Salbung verloren. Aber was macht unser lieber Jonathan? Der pendelt, der ist mal auf der Seite und mal auf der Seite. Mal zum Vater Saul hält er und mal zum David. Und ich sage dir, das geht nicht gut. Du musst dich entscheiden. Entweder Saul oder David. Du musst dich entscheiden. Und weißt du, was der Jonathan tat? Er konnte sich nicht entscheiden. Er wollte sich nicht. Dann nahm er seinen Dolch und bringt sich selber um. Menschen, die sich nicht entscheiden können, die nicht klar Tisch machen, die zerstören und ruinieren ihr Leben. Wer die Salbung ablehnt, der geht verloren, in aller Liebe. In aller Liebe. Du musst nicht vor den Kommunisten und Atheisten Angst haben, auch wenn ich über die Lügen hier spreche. Weißt du, das ist offensichtlich. Aber du musst Angst haben für das, was schweigt, was stille ist, was so scheinheilig tut. Die schlimmsten Feinde sind die Salbung verloren haben. Die einfach nur weitermachen, weil die schon in Bewegung sind. Jonathan hat sich nicht entscheiden können. Weißt du, der, wo die Salbung verliert, und ich sage dir eine große Wahrheit, der wird zu Verräter Jesu. Denk an Judas. Plötzlich Satan erfüllte sein Herz. Und Judas ist ein Prototyp für einen abgefallenen Christen. Judas war einmal berufen, war sogar herausgebetet. Jesus hat für jeden Einzelnen gebetet, auch für Judas Ischariot, dass der rauskommt. Er hatte mal die Salbung, hatte mal die Vollmacht. Aber hat Jesus kritisiert, an Jesus was auszusetzen gehabt. Und das ist die Salbung verlieren. Er kritisiert Jesus. Wir hätten doch das Öl verkaufen können. Und wir hätten doch eine Kirche bauen können, eine Bibelschule, eine Missionsstation, eine Radiostation, Fernsehstation oder was sonst noch was. Bleib in der Salbung. Ihr habt die Salbung durch den Heiligen Geist empfangen. Und solange diese Salbung in euch ist, seid ihr in Christus. Und im Heiligen Geist ist keine Lüge. Salbung ist ein Teil deiner Erlösung. Verlier sie nicht. Halte fest, was es auch immer heißt. Durch die Salbung wirst du des Göttlichen teilhaftig. Und damit beginnt deine Entwicklung und deine geistliche Entfaltung. Wer die Salbung ablehnt, der verstümmelt sich selbst, entwickelt sich rückwärts, so wie Judas, geht zu den Juden und sagt, ich kann ihn euch verraten, ich weiß, wo der sitzt, ich weiß, was er macht, im Garten Gethsemane und so weiter. Und er kommt immer weiter weg von Gott. Jeder, der die Salbung hat, der sollte Gott repräsentieren und für Gott da sein und nicht Jesus verraten. Es geht um Jesus. Jesus wird verleugnet, denk an Petrus. Die Salbung ist unsere Legitimation, unser Ausweis und unsere Berechtigung, dass wir Christus repräsentieren können und dieses göttliche Prokura, dass wir in Vollmacht handeln können und Botschafter in Christi Stadt sein können. Das ist, was die Salbung braucht. Was die Salbung macht, dass du nach Hause gehst und Christus erzählen kannst und ein lesbarer Brief alle lesen und sagen, ja, guck mal an, so benimmt sich Jesus. Nicht so wie da irgendwelche, die den Geist in Verruf bringen, den Heiligen Geist. Und es gibt gerade diese zwei Schwestern dort in Kassel und woanders in Norwegen und wo sie überall rumtippelten durch die Welt. Die haben alles versaut, dass wir in Deutschland keine Erweckung haben und dass wir Hitler hatten und dass wir zwei Weltkriege haben, vielleicht auch den dritten noch dazu, irgendwann demnächst. Verstehst du? Die haben das versaut. Man hätte den Leuten sagen können, Schwester, schweig jetzt. Wenn Gott will, er kommt schon zu seinem Recht. Bruder, schweig. Weißt du, da hätten die Pastoren anstatt diese Berliner Erklärung unterschreiben sollen, die hätten die lieben beiden Schwestern in den Schrank geweist. Nein, die haben das losgelegt, Gaststätte sich gemietet und dann so ein Gebrüll gemacht, dass man 20 Kilometer gehört hat, sagt die Überlieferung. Dass man kilometerweit gehört hat, wie die Leute geschrien haben. Aber was heißt von Jesus? Und das ist die Salbung. Man wird sein Geschrei nicht auf der Straße hören. Weißt du, er hat auf dem Marktplatz gepredigt. Weißt du, Leute haben Buße getan, beim Johannes den Täufer, sie haben öffentlich ihre Sünden bekannt. Ja, das ist total was anderes. Die Wirkung des Heiligen Geistes ist total was anderes, als was die Christen denken, was die Wirkung des Heiligen Geistes ist. Wer den Gesalbten Gottes, wer Jesus ablehnt, der lehnt Gott ab, das Reich Gottes, die Wirkung des Herrn ab. Der lehnt die Heilungen am Schluss ab. Weißt du, dann haben sie gesagt, alles die Krankenheilungen, das ist alles Spinnerei. Mit den Aposteln haben die Wunder und Zeichen aufgehört. Weißt du, lauter so verrücktes Zeug haben sie dann da in die Welt gesetzt, diese lieben Brüder. Gott möge ihnen vergeben. Und weißt du, und nicht nur das, da vor ein paar Jahren haben sie nochmals unterstrichen, jawohl, die Berliner Erklärung gilt. Warum? Weil die wollen es nicht gar nicht wahrhaben, dass Gott nichts Falsches gibt. Und Jesus sagt ja einmal, wenn ihr um Fisch bittet, wird er nicht euch eine Schlange geben. Und wenn ihr um Brot bittet, wird er euch nicht Steine anbieten. Aber nein, die bringen alles durcheinander. Und die versteifen sich. Und weil die sich Christen, gerade diese evangelikalen Christen, diese ja Freikirchen ganz besonders, weil die sich so versteifen, dieser ganze Gnadenmauerverband, die sitzen auf dieser Erklärung. Deshalb haben wir in Deutschland keine Erweckung und werden wir auch keine haben. Und vielleicht werden wir diese dritte Katastrophe noch erleben, diesen dreifachen Fluch vom Heinrich Heine. Der die Gaben ablehnt, der den Pfingstsegen ablehnt, der lehnt Krankenheilung ab, der lehnt Wunder ab, der lehnt die Gaben ab, der lehnt die Prophetie ab, der lehnt den Geist der Weissagung ab. Weißt, das alles ist in der Bibel im Neuen Testament verheißen. Lies mal 2. Petrus 1, Vers 19. Umso fester tut ihr, liebe Brüder und Schwestern, dass wir das prophetische Wort haben. Wir achten darauf, wie auf einem Licht, das an einem dunklen, finsteren Ort scheint, bis der Morgen anbricht. Wir haben das prophetische Wort. Und das ist lang nach Pfingsten geschrieben, dieser 1. Petrusbrief. Wer den Dienst des Heiligen Geistes ablehnt, der lehnt Worte der Ermutigung ab. Wer den Heiligen Geist ablehnt, der lehnt Offenbarungen ab, der lehnt Gesichter, der lehnt Visionen ab, der lehnt Träume ab. Verstehst du, dann kannst du die halbe Bibel rausschmeißen. Verstehst du, das ist alles für die Katz. Das ganze Neue Testament, die ganzen Gaben des Heiligen Geistes, der macht Gott zum Lügner. Gott hat gesagt in Joel Kapitel 3, Vers 1 bis 5, ich will meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Auf Menschen jeder Rasse. Apostelgeschichte 2, Vers 17, Petrus predigt, diese Verheißung gilt euch und euren Söhnen. Eure Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, eure Alten sollen Träume haben. Das steht alles in der Bibel. Verstehst du? Aber wenn man den Heiligen Geist ablehnt, hat man keinen Traum mehr, keine Vision mehr, kein Gesicht mehr. Und auf meine Knechte will ich meinen Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Ich habe es erlebt, als ich noch drüben in der Kirche war, da war eine... Die Leute dort in der Kirche, die zweite Gruppe, die nachmittags dort waren, die haben diese Geistesgaben abgelehnt. Und dann bin ich hier, bestelle Quartier in einem Hotel hier für ein paar Leute. Und dann sagte, ach ja, wir waren auch in der Neue Nazareth-Kirche. Und sagen, ja, ihr kennt die Leute? Ja. Und jetzt, was macht ihr jetzt? Jetzt sind wir in der Esoterik. Wir haben mehr gesucht. Weißt du, Leute suchen mehr, meine Lieben. Wenn sie nicht den Heiligen Geist bekommen und nicht die Gaben des Geistes bekommen, nicht Träume, Gesichter und Visionen haben, die gehen in die Esoterik. Und da werden sie auch wieder so, weißt du, da hält man die Wurst vor dem Hund und der läuft immer nach. In der Esoterik. Ich habe gesagt, tut mir so leid. Menschen suchen übernatürliche Erfahrungen. Und hier, das ist alles, dieser Pfingstsegen. Wer den Pfingstsegen ablehnt, für den ist die Bibel ein Märchenbuch. Es war einmal. Es war eine tolle Zeit. Da sind Tote auferstanden. Da Petrus hat mit seinem Schatten sogar Kranke geheilt. Es war einmal. Aber jetzt ist nichts mehr. Das ist, wenn man den Heiligen Geist ablehnt und dämpft. Meine Bibel lehrt was anderes. Weißt du, was meine Bibel lehrt? Jesus Christus, gestern, heute, in alle Ewigkeit derselbe. Das lehrt meine Bibel. Der Heilige Geist ist derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Jesus, Gott, Vater, ist derselbe, bis in alle Ewigkeit. Mir tun die ganzen Antipfingstler und Antikarismatiker herzlich leid. Sie glauben nur toten Buchstaben. Weißt du, der Teufel hat verstanden. Der Teufel hat verstanden, dich zu einem Anti zu machen. Antipfingstler, Antikarismatiker. Irgendwo sind einige fleischlich geworden, außer der Reihe getan, sich unmöglich benommen. Und dann gibt es diese Berliner Erklärung. Und dann wird das zementiert und betoniert, Stahlbeton. Und man schüttet das Kind mit dem Bad aus. Der Teufel versteht, Menschen vom Heiligen Geist abzustoßen. Versteht, sehr raffiniert. Da findet ein paar Abnormale, die unbiblisch handeln, die ausrasten, die etwas übertreiben. Und dann wird alles mit Bausch und Bogen abgetan. Alles ist vom Teufel. Ja, so ist es. Guck mal, und so verlieren Menschen den Erstgeburtssegen. So wie dieser Esau. Ach, was soll ich dann dafür? Kann mir dafür doch nichts kaufen. Kann's haben, Jakob. Und so einfach wird der Segen Gottes zu Schanden und null und nichtig in unserem Leben. Aber durch Jesus kann jeder Mensch nochmals ein Erstgeborener werden. Halleluja. Ich weiß nicht, wie viel du bist, aber es ist Gnade. Durch Jesus kannst du Erstgeborener werden. Jeder ist vor Gott ein Erstgeborener, ist einmalig, ist was Besonderes. Gott wirft das alles über Haufen, diese ganze Geburtenregelung. Erstgeborener, Zweitgeborener, Drittgeborener, Fünftgeborener. David war der Achtgeborene. Der Achtgeborene. Und den hat man als König gesalbt. Erst der Segen Gottes und die Salbung macht einen Menschen zum Bundespartner Gottes. Nicht die Beschneidung und nicht die Geburt oder die Abstammung. Der Segen Gottes, die Salbung. Und deshalb schätze die Salbung, dass Gottes Geist auf deinem Leben ruht. Was hat Jesus gesagt? Der Geist des Herrn ist auf mir. Der Mensch muss die Salbung, das Angebot Gottes selbst annehmen und dann selbst die Verantwortung übernehmen über sein Leben. David musste selbst den guten Kampf des Glaubens kämpfen, 15 Jahre lang. Er musste selbst die Beziehung zu Gott aufbauen, die Liebesbeziehung zu ihm. Hebräer Kapitel 12, Vers 22 und folgende Verse sagt, dass der wahre Gläubige nicht zu den Jerusalem, da in Palästina wandern muss. Nein, er ist zu der himmlischen Versammlung der Erstgeborenen gekommen. Jeder Bekehrte, der muss nicht nach Israel pilgern und Israel-Fanatiker werden. Nein, er ist zu der Versammlung der Erstgeborenen. Nicht zu den Juden und den Israeliten, nein, zu den Erstgeborenen gekommen. Halleluja. Und das ist eine Ehrenbezeichnung. Jeder Gläubige gehört zu den Erstgeborenen. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, ich bin ein Erstgeborener. Halleluja. Nimm das mit nach Hause. Wir sind mit Gott im Bund. Wir sind mit Gott im Bund. Die haben den alten Bund verloren. Hebräer 12, Vers 22 bis 24. Wir sind zum Berg Zion gekommen. Dort auf dem Söller, wo Pfingsten geschah. Das ist diese Erfahrung, das Gegenstück vom Berg Sinai. Wir haben nicht das Gesetz, nein, wir sind zum Berg Zion gekommen. Hebräer 12, Vers 18 bis 21. Und das ist Gott viel näher, der Berg Zion, als das Berg Sinai. Berg Sinai, da dürfte kein Tier mehr berühren. Da wurde ein Zaun um den Berg Sinai gebaut. Aber Berg Zion kann jeder kommen. Da ist die Tür offen. 3000 kommen in einem Abend, in einem Nachmittag zur Bekehrung. Der Berg Zion ist für jeden da. Der neue Bund ist viel herrlicher als der alte Bund. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Erstgeborener. Halleluja. Der muss nicht die Kleider tragen, die anderen getragen haben. Ich weiß, wie das ist. Ich bin der Erstgeborene in meiner Familie gewesen. Und weiß, ich habe immer neue Kleider gekriegt. Aber meine Geschwister, die übrigen 7, die haben meine Klamotten abgetragen. Meine Schuhe. Weißt du, die haben auch gesagt, Papa, wir wollen auch was Neues haben. Warum kriegt der immer was Neues? Ja, weil er der Größte, der Älteste ist. Verstehst du, das, was ich ausgelatscht habe, das haben die dann abgetragen. Es ist kein großer Segen, verstehst du, oder Tritt. Aber nein, bei Gott bist du ein Erstgeborener. Kriegst du neue Klamotten, neue Kleider, neue Schuhe, neue Dinge. Wer Jesus liebt, und ich sage dir eines, der kommt vor Gott nicht zu kurz. Der wird nichts vermissen. Denn was Jesus gehört, das gehört auch dir. Wir sind zu den Erstgeborenen gelangt. Und das, was Jesus ist, das bist auch du. Das hast auch du. Römer Kapitel 8, Vers 17. Wir sind seine Miterben. Wir sind Gottes Miteigentümer. Wir sind Erstgeborene. Ja, da kann sich richtig strecken. Durch Jesus sind wir Empfänger jeder geistlichen Segnung. Epheser 1, Vers 3. Durch Jesus sind wir an himmlische Orte versetzt. Alle Wiedergeborenen. Und ich möchte heute Morgen sagen, freu dich, dass du wiedergeboren bist, dass du diese Hoffnung hast, dass du den Heiligen Geist in deiner Seele hast. Weißt du, jeder Wiedergeborene bildet den Leib Jesu, die Versammlung der Christen, sowohl hier auf Erden als auch dort im Himmel. Und diese Versammlung Gottes, das ist viel größer als diese Versammlung, die du heute Morgen siehst. Millionen und Abermillionen gehören dazu. Alle, die im Himmel angeschrieben sind, die kennt der liebe Gott. Nochmals, Wiedergeborene sind Erstgeborene. Und deshalb ist es so wichtig, dass du diese Wiedergeburt erlebst. Wir sind miteinander verbunden. Wir leben in einem ganz anderen Zustand. Wir sind Glieder am Leib Jesu Christi. Er ist das Haupt und wir sind die Hände, die Füße, der Leib, die Familie Jesu, Familie Gottes. Wir alle sind Erstgeborene. Und deshalb schäm dich nicht, zu der Familie der Erstgeborenen zu werden. Und dämpfe nicht den Heiligen Geist. Weißt du, ja, wir müssen uns um Israel kümmern, für Israel beten, für Israel spenden, den Tempel dort aufbauen in Israel. Alles so ein Käse und Quatsch. Weißt du, der Teufel versteht, die Christen abzulenken, dass sie abdriften und nur noch nach Israel schauen. Wir sollen auf Jesus schauen und nicht auf Israel. Ja, in aller Liebe. Ich liebe das alte Volk Israel, das uns die Botschaft gebracht hat und Jesus gebracht hat. Aber die Zeit ist vorbei. Die sind abgehängt. Der alte Bund ist zu Ende. Wir leben im neuen Bund. Wir sind Erstgeborene, nicht die. Wir sind die Erstgeborenen. Wir sind die Erben der Verheißung Gottes. Wir sind die Gesegneten. Wir sind die Erlösten. Wir sind Glieder am Leibe Jesu Christi, nicht die. Im Himmel wird es keine Juden geben. Keinen einzigen. Als ich das irgendwo mal in der Kapelle damals gepredigt habe, da kommt eine Jüdin und fängt an zu heulen. Ja, aber ich komme nicht in den Himmel. Ich habe gesagt, im Himmel kommen keine Juden, keine Deutsche, keine Amerikaner, da kommen nur Wiedergeborene hinein. Nur die Jesus angenommen haben. In keinem anderen Namen, keiner anderen Rasse ist Heil, als nur in Jesus Christus. Preis Gott. Wir sind die Erstgeborenen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht mehr aufs Fleisch schauen. Gott gibt seinen Geist auf alles Fleisch. Auf alle Menschen. Auf alle, die Jesus annehmen. Auch wenn du noch so klein bist und noch so mickrig bist und noch so schwach bist. Wenn du Jesus in dir hast, bist ein Königskind. Es gibt ja kleine Könige und große Königskinder. Wenn ich so die englischen Königskinder da angucke, da das Mädel da und den Jungen da, verstehst du, das sind noch keine Babys. Aber die sind schon Erben. Thronfolger 1, Thronfolger 2. Und wir sind Thronfolger, Geschwister. Dein Stuhl steht bereits im Himmel. Wir sind gekommen zu der Schar der Erstgeborenen. Du kennst Jesus. Deshalb lass dich nicht irritieren, dich durcheinander bringen. Konzentrier dich auf Jesus. Und das ist die Botschaft der letzten Tage, was ich hier hatte. Jesus ist das Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist. An das Manna. Die Juden haben geglaubt, das Manna, das können wir sammeln. Aber am nächsten Tag kamen Würmer. In das Manna. Es war ungenießbar. Und Jesus ist das ewige Brot Gottes. Und er sagt ja, von diesem Brot isst, von diesem Wasser trinkt, denn wenn sie es nicht mehr dursten. Wer Jesus ablehnt, der muss das Brot des Teufels essen. In aller Liebe. Wer Jesus ablehnt, der verkümmert, den fressen die Würmer. Weise also Jesus nicht ab. Weißt du, wir sollen sagen, nicht nur am Tischgebet, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Gäste gehen nach 3 Tagen. Der Herr Jesus möchte kein Gast bei uns sein. Er möchte Nummer 1 in unserem Leben werden. Deshalb nicht nur komm Herr Jesus, schnell segne und dann pst, ganz schnell weg. Und dass ich wieder meine Ruhe habe. Weißt du, der Heiland, wir sagen ja zu jemandem, wenn jemand kommt, fühlen sie sich hier wie zu Hause. Und weißt du, wenn jemand sich anfängt zu Hause bei dir zu fühlen, dann sagt, das muss weg und das muss weg, das kommt raus, die Tapete müssen wir hier wechseln. Verstehst du? Wenn sich jemand bei dir zu Hause fühlt und Jesus möchte sich bei dir zu Hause fühlen, und da muss eine ganze Menge verändert werden. Da muss eine ganze Menge verändert sein. Ja, dieses Zeug muss da raus. Lehne Jesus nicht ab. Er bringt dir das Heil, die Erlösung. Johannes 17, du solltest eigentlich Johannes 17 lesen, mal durchlesen. Jesus betet hier für seine Kinder, für seine Jünger, für seine Gemeinde. Da bist du auch mit eingeschlossen. in Johannes 17, ich habe ihnen das Wort verkündigt, ich habe ihnen den Weg gezeigt, ich habe ihnen das und das gemacht. Ohne Jesus wissen wir gar nichts von Gott. Nur wer Jesus sieht, sieht den Vater. In den Augen der Welt ist Jesus verachtet. Unwert. Nebensache. Jesaja 53, Vers 3. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Weißt du, ich will dir sagen, was der Gesalbte ist. Er ist der Unwerteste. Er war so verachtet, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg. Und wir haben ihn nicht geachtet. Die Ablehnung der Salbung des Gesalbten, des vor Gott Gesandten, das hat katastrophale Folgen. Weißt du, das siehst du plötzlich, sie haben sich einen ganz anderen Jesus vorgestellt. Einen König Jesus, der sie von den Römern befreit, den Tempel wieder aufbaut, wieder da ihre Münze einführt und einen jüdischen König einsetzt. Aber was hat Jesus getan? Er hängt am Kreuz. Sie haben sich solchen Jesus nicht vorgestellt. Und die Frage ist, welchen Jesus stellst du dir vor? Diesen glorreichen. Nein, solange du und ich lebe, werden wir diesen glorreichen Jesus nicht erleben. Wir werden den Verachteten, den Unwertesten, den leidenden Jesus sehen. Denn das sind alle Christen mit eingeschlossen. Der Leib Jesu leidet, der Leib Jesu blutet. Die, die schon im Himmel sind, die jubilieren und jauchzen. Die singen das Lied der Erlösten. Aber wir müssen, oh lieber Gott, das ist alles so schwer. Weißt du, wie das ist? Er ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Wie konnte das passieren? Sie haben eine falsche Vorstellung gehabt. Sie haben geglaubt, Jesus ist bei den Gesunden. Jesus ist bei den Starken. Jesus ist bei den Reichen. Jesus ist bei den Frommen. Bei den Pharisäern. Nein! Der war bei den Zöllnern und Unwertesten. Bei den Ausgestoßenen. Es ist so wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir merken, wo ist Jesus? Halt dich fest. Ich lasse jetzt was los. Gott macht aus dem Dreck der Erde Menschen. Aus dem Klumpen dieser Erde. Und jetzt, du und ich auch, wir sind alles Dreck. Wir sind alles Dreck in den Augen Gottes. Aber Gott möchte aus diesem Dreck, aus diesem Lehmklumpen, was Gescheites machen. Und das braucht seine Zeit. Und er will aus diesem Dreck was Edles machen. Diamanten. Und weißt du, was Diamanten sind? Diamanten ist nichts anderes als verfaultes Holz. Und in atmosphärischem Druck. Verstehst du? War eines Tages irgendwo im Urwald. Und so entstehen Diamanten. Komm runter von deiner Edelmütigkeit. 1. Korinther Kapitel 1. Da sagt die Bibel, Vers 27. Das, was nichts ist, das töricht ist, das hat sich Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat sich Gott erwählt, auf das er die Starken zu Schanden mache. Das, was gering ist vor der Welt, das, was verachtet ist, das hat sich Gott erwählt. Überleg einmal. Nicht das, was du groß achtest und sagst, na ja, der ist schon was. Hat schon was gebracht. Das hat sich Gott erwählt, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch rühme. Ich bin edel. Leute, schaut mich an. Ich bin was Wunderbares. Ich bin noch nicht am Ziel, meine Lieben. Jesus nimmt die Asozialen, die Verlorenen, die Sünder an. Ja, Amen. Die Asozialen, die Ausgestoßenen, die Armen, die nichts zu essen haben, die pleite sind. Jesus geht zu den Kriminellen, zu den Verbrechern, zu den Mördern. Er hängt unter zwei Mördern sogar. Dort am Kreuz. Zu denen geht Jesus. Schau, wofür er gesalbt ist. In Lukas Kapitel 4, Vers 18 und 19. Da wirst du mit den Ohren schlacken. Der Geist des Herrn ist auf mir, der hat mich gesalbt, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass ich ihnen das Augenlicht gebe, und den Zerschlagenen, dass sie wieder frei und ledig sind, und zu verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn. Das ist, wozu Jesus gesalbt war. Also wenn du Jesus finden willst, geh auf die Straße, auf die Gosse. In aller Liebe. Das Werk Jesu. Und das ist dämpfe dich die Salbung. Ich werde nie vergessen, ich war als Bibelschüler, als Praktikant eingesetzt in einer Gemeinde und ich sollte, und die hatten Evangelisationen, wir sollten auf die Straße gehen und einladen. Und dann hat der Pastor gesagt, such die Leute mit der Hornbrille, die Intelligenten, die gut aussehen. Und natürlich haben wir auch die Leute angeworben, aber kein einziger kam. Verstehst du, kein einziger kam. Gott sucht nicht die mit der Hornbrille und die Feinen und die Vornehmen. Und dann, als ich dann Pastor wurde in Stuttgart, habe ich gesagt, du, ich pfeife auf diese ganzen Leute mit Hornbrille und die Großen und die Gewachsenen und die Stattlichen. Und da sind wir ins Rotlichtmilieu gegangen, auf die Drogenszene gegangen und dort einfach Leute zu Jesus eingeladen, die Lumpen zu Jesus eingeladen. Jesus ist ein Lumpensammler. In aller Liebe. Das, was nichts ist, hat er sich erwählt. Die Lumpen. Die Ganoven. Und als ich mal zu einer Drogenszene in Stuttgart gepredigt habe, verstehst, da kommt plötzlich Polizei und verhaftet mich. Dann sagt er, was suchen Sie hier? Ich sage, ich predige den Leuten das Evangelium. Und dann kamen die Süchtigen, die haben gesagt, Pastor, du bist unser Pastor. Und dann haben sie mir Drogen zugesteckt, verstehst du? Ich soll die Spritze abnehmen, den Löffel da nehmen, worauf sie da Drogenkonsum gemacht haben. Das ist unser Pastor. Lassen Sie ihn in Ruhe. Aber ich bin im Knast gewesen. Verstehst du? Weil ich den Leuten das Evangelium gepredigt habe. Einen Dealer lassen sie laufen, aber einen Prediger verhaften sie. In aller Liebe. Weißt du, wir sollen das Werk Jesu fortsetzen. Wir sollen das Reich Gottes bauen. Paulus schreibt, der Herr ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3, Vers 17. Wir sollen die Art und Weise des Sohnes fortsetzen. Und wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben, der dient in der Kraft Gottes, der arbeitet für den Herrn. Gott will keine dressierten, veredelten Christen haben. Gott will Menschen haben, die der Heilige Geist verändert hat. Und an uns muss der Heilige Geist arbeiten, Brüder und Schwestern. Und es war noch eine ganze Menge. Wenn die Salbung abgelehnt wird oder zu wenig Salbung da ist, dann wirst du die Stimme Gottes ablehnen, wirst den Rat Gottes nicht mehr vernehmen. Du wirst mit der Masse versuchen, mitzuschwimmen und überall dort sein, wo die Masse ist. Aber die Krise ist da, die Katastrophe ist da. Der Fluch ist da. Weißt du, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und eines der Sünden der Christen ist nicht Lügen, Stehlen, Ehebruch und all das. Das ist nicht die Sünde der Gläubigen. Weißt du, was die Sünde der Gläubigen ist? Unterlassung. Unterlassung. Gott will dich heiligen, dich reinigen, dich läutern. Lass dich beschneiden. Aber am Herzen, an der Seele. Wir wundern uns manchmal, warum manche Leute, und jetzt, ich möchte ein paar Wahrheiten sagen, ich mache das selber durch und bin mittendrin vielleicht. Also nicht persönlich, aber so mein Umfeld. Weißt du, manche Leute sind Demenz, wollen nichts mehr von der Welt hören und sehen. Weißt du, sind krank. Warum? Weil sie bestimmte Dinge verdrängt haben. Dann lässt Gott jetzt anders kommen. Verstehst du, dass du dann gepflegt wirst, dass du dann ins Krankenhaus musst, dass du auch ins Bett gelegt wirst und vielleicht womöglich noch angeschnallt. Damit du lernst, endlich an dir arbeiten zu lassen. Das geschieht alles zu deiner Heiligung. Wenn wir den Heiligen Geist nicht an uns arbeiten lassen, dann werden wir von anderen behandelt. Die sind viel grausamer, viel härter, viel unbarmherziger, gegen unseren Willen. Gott will nicht, dass du verloren gehst. Deshalb arbeitet er an dir. Gott bekommt dich so oder so. Glaub mir das. Von Gott kannst du nicht weglaufen. Dann kommst du zu Dingen in Seniorenheim. Verstehst du, da wirst hin und her geschoben, in die Pflegeanstalt, in die Nervenklinik, ins Krankenhaus. Gott bekommt dich. Weißt du, und das geht dann dir unter die Haut. Und da lernst du. Verstehst du? Dann bringst du keinen Ton mehr raus. Malachi Kapitel 3. Wer wird einen Tag des Herrn ertragen, wenn er kommt? Denn der Tag ist wie ein Tag des Feuers. Er sitzt da als Schmelzer und schmilzt und reinigt und so weiter. Gott reinigt seine Kinder. Deshalb, wenn du nicht im Schmelzofen rein möchtest, dann tu was für deine Seele. Und zwar heute, jetzt und hier. Sag, Herr, was denkst du über mich? Was fehlt mir noch? Du glaubst gar nicht, weißt du, ich kann für manche Christen nicht die Hand ins Feuer legen. Die sind hart, harte Brocken, unverbesserlich. Kannst ihnen sagen, was du willst. Die sagen, ja, aber tun nichts. Weißt du, vieles geschieht zu unserer Erläuterung. Gott hat mir ein Wort gegeben vor Jahren. Weißt du, was ich so mit Gott gekämpft, gehadert habe? Gott sagte mir, schluck es. Ganz einfach, schluck es. Schluck es. Und zuerst habe ich nicht verstanden, als er dann wie diesen Impuls, dieses Stichwort sagt, schluck es. Schluck es. Mach daraus das Beste. Auch wenn es noch so bitter ist, schluck es. Lebe damit. Und das ist, was ich lernen muss und lerne. Schluck es. Ja, schluck es. Du musst manchmal die Wege Gottes einsehen, selbst wenn du nichts verbrochen hast. Du hast nichts Böses getan. Du liebst den Herrn. Aber schluck es jetzt. Okay. Nur weil andere die Salbung abgelehnt haben, du musst es schlucken. Weil sie nicht wahrhaben wollten. Weil sie nicht auf Gott gehört haben. Weil sie nicht den Willen Gottes getan haben. Weil sie sich nicht verändert haben und nichts lernen wollten, nichts kapierten, sich nicht veränderten. Schluck es. Schluck es, dass solche Leute in der Gemeinde sind. Verstehst du? Du musst schlucken. Also das war für mich so eine harte Lektion, als Gott zu mir sprach vor Jahren. Das ist schon eine Weile her. Schluck es. Weißt du, Gott hat mich vorgewarnt. Ich muss lernen zu schlucken. Und ich plaudere hier aus der Schule. Weißt du, schluck es, bis die Seele des anderen mitgekommen ist. Bis die Seele der Geschwister mitgekommen ist. Du kannst nichts für andere, wenn andere dich in den Fluch bringen, in die Verdammnis, in die Nöte, Schwierigkeiten, dich in die Engpässe treiben. Du kannst nichts dafür. Schluck es. Schluck es. Wir leiden nicht oft für uns, verstehst? So wie Jesus. Jesus hat für andere gelitten. Und du leidest für deinen Ehemann, für deine Ehefrau, für deine Kinder, für deine Familie, für die Geschwister. Schluck es. Jesus litt für andere. Paulus musste auch für andere leiden. Verstehst du das? Schluck es. Puh, das war eine Predigt, als der Heilige Geist zu mir sprach. Du musst auf vieles dann in deinem Leben verzichten. Schluck es. Du musst dich einschränken, entbehren, Abstriche machen. Schluck es. Weißt du, was das ist? Erstick nicht. Du musst gut zerkauen und dann schluck es. Und das ist, ich habe jetzt über die letzten Tage über den Glauben gepredigt. Schluck es. Und das zeigt dir, wozu der Glaube fähig ist. Dass du Dinge schluckst, die unverdaulich sind. Sogar Steine kannst du schlucken, wenn es sein muss. Der Glaube, das zeigt sich, dass du durchhältst, dass du stark belastbar bleibst, dass du dich bewährst. Das ist der Glaube. Schluck es. Weißt du, wir müssen schlucken. Ich bete für dich noch. Ich fühle, dass ich soll für dich beten. Lieber Heiland, berühre meine Schwester, dass sie auch alles schlucken kann. Amen. Verstehst du? Gott will, dass wir die Dinge schlucken, dass wir die Dinge verarbeiten. Ich weiß nicht, aber als Bub habe ich viel Spaß gehabt, Kirschsteine zu schlucken. Ich habe gedacht, das geht nicht, aber das muss man probieren. Wenn du es einmal kannst, dann kannst du es. Und ich will, Gott sagt, ich will dich zum Zeugen machen. Schluck es. Was die Kraft Gottes in dir vermag. Und wir sind Zeugnis. Weißt du, ich habe Jesus erlebt, die Herrlichkeit Gottes. Nein, das Zeugnis ist, dass ich geschluckt habe und mich nicht verschluckt habe. Ja, bitteschön. Und das zeigt sich, wozu du dann als Kind Gottes fähig bist. Wir sind Zeugen seiner Herrlichkeit, seiner Gnade, seiner Kraft und Stärke. Die Kraft Gottes ist die so in den Schwachen mächtig ist. Das ist, was Gott vermag. Er soll euch zeigen, dass aus diesem Fluch ein Segen wird sogar. Und Gott macht aus jedem Fluch ein Segen, glaub mir das, wenn wir es geschluckt haben. Das ist fantastisch. Wir sollen zeigen, dass wir den Spieß umdrehen und sagen, Teufel, du kriegst mich nicht, ich schluck das. Ich schluck das. Er soll euch zeigen, ob wir wirklich Gott gefallen, ob wir wirklich vor Gott bestehen und Gott dienen, Gott treu sind, ob wir wirklich stark sind. Das zeigt sich, ob du es geschluckt hast. Und das zeigt sich, dass du unschlagbar bist. Ich schluck das, komm her. Wir werden die Riesen wie Brot fressen. Das ist Martin Luther Deutsch. Das zeigt sich, wie außergewöhnlich, wie geistlich du bist. Es zeigt sich, wie stark und tief dein Glaube gegründet ist. Und Gott erlaubt, dass wir Dinge in unserem Leben aufnehmen, ob es uns passt oder nicht. Wir sind in der Endzeit. Wir werden in der Endzeit noch viel mehr schlucken müssen. Leute werden angreifen uns. Weißt du, jetzt tun uns nichts. Jetzt sind die ISIS noch weit weg. Die sind noch am Euphrat. Aber wenn sie mal an die Spree kommen, verstehst du, dann wird es sich zeigen, ob wir im Glauben gegründet sind und verankert. Lass dir die Salbung nicht nehmen. alle, die die Salbung sich nehmen lassen, werden vom Teufel, zum Antichristen, von den wütenden Massen überhäuft, überfallen, ausgenommen und ja, missbraucht. Sie werden manipuliert. Sie, sag doch deinem Gott ab. Ganz einfach. Du kannst ganz schnell dein Leben retten. Das war unter Diokletian, Kaiser Diokletian. Weißt du, da wurden in einem Monat manchmal 100.000 Leute umgebracht. Und aber die konnten ihr Leben retten. Sag diesem Jesus ab. Und bete den Kaiser und mach einen Klicks vor dem Kaiser und dann bist du gerettet. Verstehst du? So einfach. Aber da zeigt sich, ob du das schluckst oder nicht. Ob du da hart bist. Zornige Massen, Feinde des Kreuzes, Feinde Christi, werden auf die Gesalbten losgelassen. Und das zeigt sich, ob du stabil bist, ob du diesem Zorn widerstehst, ob du Jesus für alles in deinem Leben liebst. Wenn du die Salbung verlierst, kriegst du einen Stempel des Antichristen an deine Stirn. Du wirst vom Antichristen versiegelt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hast du das Siegel des lebendigen Gottes, versiegelt durch den Heiligen Geist und das bleibt in dir, oder du kriegst das Siegel des Antichristen. Und jetzt ist die Frage, können wir gegen den Strom schwimmen? Sind wir bereit? Oder gehen wir mit den Massen? Lassen wir uns manipulieren? Hören wir auf den Teufel? In der Endzeit wird wichtig sein, hast du die Salbung immer noch? Bist du nicht immer noch ein Kind Gottes? Nicht in welche Kirche du gehst, in welche Gemeinde du gehst. Nein, bist du in Christus? Bist du im Geist? Und die Bibel sagt, wir sollen im Geist wandeln. Weißt du, was das heißt? Nicht die Augen zumachen und dann einfach blind irgendwo hin tippen. Nein, wir sollen im Geist voll bewusst da sein, nüchtern sein, sachlich sein, mit beiden Beinen auf diesem Boden und auf dem Teppich stehen. In der Endzeit geht es einzig ganz allein um die Erhaltung deiner und meiner Seligkeit. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, sagt der Heiland, würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten, um den Kindern Gottes, werden die Uhren viel schneller gehen plötzlich. Da sagt Mensch, die Zeit läuft so schnell vorbei, wo bleibt die Zeit? Ja. Und es wird sich herausstellen, wer den Geist Gottes hat und wer nicht. In wem der Heilige Geist ist und nicht. Wie ist im Gethsemane gewesen? Jesus wird die freisetzen. Er sagt, nehmt mich und lass diese gehen. Im Garten Gethsemane. Da wird sich herausstellen, ob du ein Kind Gottes bist. Ob dich die Juden, die Römer dich laufen lassen. Nehmt mich, lass diese laufen. Alle, die wirklich mit Jesus sind, die werden vom Teufel gehasst, vom Teufel verfolgt, aber Jesus wird dafür sorgen, dass du bewahrt bist. Weil du mein Wort bewahrt hast, werde ich dich bewahren, auch vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Wir sind in der Endzeit. Wir sind in der Endzeit. Und dann kommt der Heilige Geist. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann geht's wie Petrus. Und so spricht der Herr. Petrus und die Elf, die traten voll auf, verstehst, voll aufgedreht. Du hast Autorität, dann hast du keine Angst mehr von den Juden. Plötzlich steht er da, Leute, wir sind nicht betrunken und wir sind nicht krank und wir sind nicht verrückt. Wir sind voll des Heiligen Geistes, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Und der ist mit unter uns. Hast du die Salbung, dann bist du kein Feigling, dann bist du kein Angsthase. Wenn die Salbung verloren bist, bist du ein Weichling. In der Endzeit werden so viele Weichlinge und so viele Feiglinge sein, wenn die Massen grölen und so weiter. Die werden mitgrölen. Du, wie war das beim Hitler? Weißt du, wie war das? Da haben sie alle heil gerufen. Verstehst du? Selbst wenn sie sich irgendwo in der Ecke gestellt haben, sie haben alle ihre Pfoten gehoben. Weißt du, wenn du nicht die Kraft des Heiligen Geistes hast, wirst du auch deine Pfote heben für den Antichristen. Die Ablehnung des Gesalbten rächt sich bitter. Schau doch, was mit der Ablehnung Jesu geschah, als die in Nazareth von Jesus nichts hören wollten. Als die Juden in Jerusalem nichts von Jesus haben wollten. Kreuzig ihn, kreuzig ihn. 40 Jahre später kam Titus mit seiner Armee und hat alles plattgewalzt. 1,2 Millionen Juden starben in Jerusalem, als Jerusalem fiel. Weißt du, wenn wir Gott ablehnen, Jesus ablehnen, das kommt nicht sofort. Morgen passiert noch gar nichts. Übermorgen vielleicht auch nichts. Aber in 40 Jahren. Und was ist dann, was hat Jesus gesagt? Ihr seid der Tempel. Ihr seid die Wohnung Gottes. Das Reich Gottes ist in euch drin. Ihr braucht den Tempel jetzt nicht. Der Tempel ist vorbei. Wer die Salbung hat, der hat ganz anderes Bewusstsein, lebt anders, dient nicht mehr den Menschen, sucht nicht mehr den Menschen zu gefallen. Er braucht keinen Turm. Wer den Heiligen Geist hat, der braucht keine Glocken und kein Weihrauch und kein Klimbim. Ja, das muss alles feierlich zugehen. Vergiss es. Die ersten Christen, weißt du, wo die sich versammelt haben? In den Katakomben. Weißt du, was eine Katakombe ist? Friedhof. Das sind die Urnen, die Leichen. Verstehst du, dort haben sie sich versammelt, wo das Gebeinhaus ist, die Knochen. Die haben dort den Herrn gelobt. Ja, aber das sind Geister dort. Weißt du, wahre Christen haben keine Angst vor Geistern, weil sie den Heiligen Geist haben. Nur die haben Angst vor Geistern, die Salbung verloren haben. Im Friedhof, im Krematorium, da preisen sie Gott, Halleluja. Ungestört. Die Römer haben Angst. Wir gehen nur zur Beerdigung dort und nur, wenn wir müssen. Aber die Christen gehen dorthin, weil sie nicht müssen, weil sie den Herrn Jesus lieb haben. Und sie wissen, er ist nicht bei den Toten, er ist lebendig. Was beten wir im Vater Unser? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Das ist Salbung. Das ist die Gnade Gottes. Weißt du, es ist so herrlich zu wissen, der Geist Gottes ist auf mir. Und dann störe ich mich nicht um die anderen. Wichtig ist, dass es bei mir ist. Wichtig ist, dass es bei mir stimmt. Ich kümmere mich nicht um die anderen. In aller Liebe, ich bin Pastor, ich bin Seelsorger, aber ich kann dich nicht verändern, ich kann nicht einmal Gott verändern. Wenn du dich selbst nicht veränderst, wird niemand dich verändern können. Wir müssen selbst unsere Arbeit tun. Begreife, um was es geht. Begreife, um was es geht. Es geht um dich. Weißt du, der Teufel hat auf Deutschland abgesehen, auf den deutschen Menschen. Warum? Wir haben Martin Luther gehabt, wir haben die Reformation gehabt, wir haben die Bibel wieder aktuell gemacht. Und weißt du, der Teufel hasst Menschen, die an die Bibel glauben, die Bibel predigen, Jesus verkündigen, den Heiligen Geist verherrlichen. So, der Heilige Geist ist da. Und wir sollten wirklich den Heiligen Geist in uns bekommen. Wir haben vorhin gesungen, wenn der Geist Gottes wirkt, dann tanze ich nicht nur, dann singe ich nicht nur, dann ist doch viel anders. Mir ist ein Wort hier groß geworden beim Singen. Dann lebe ich, wie Jesus lebt. Und wie David gelebt hat. Weißt du, der David lebte nicht auf Rosen gebettet. Der David hat Kampf gehabt in der Familie. Sein eigener Sohn, der Erstgeborene, will ihn umbringen, vom Thron stürzen. Weißt du, deine Tochter, dein Sohn hat dir noch nichts Übles getan, aber David musste das alles machen. Wenn der Heilige Geist auf dir wirkt, dann kannst du gegen den Strom schwimmen. Und mir ist so groß geworden, der Herr ist mein Hirte. Und ob ich wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Das ist, wenn der Geist wirkt, wenn die Salbung da ist. Und David wusste ganz genau, was es bedeutet, wenn die Salbung von einem Menschen gewichen ist. Er hat ein bestes Anschauungsmaterial gehabt am König Saul. Weißt du, dann geht er zu der Wahrsagerin, dann macht er alles Mögliche, hetzt gegen den jungen David, kann nicht ausstehen, wenn jemand gelobt wird. Weißt du, der konnte es nicht verkraften. Wenn der Heilige Geist weg ist, dann kannst du nicht verkraften, dass andere Menschen gelobt werden, dass andere Menschen eine Aufgabe kriegen, dass andere Menschen was leisten, dass sie was zustande bringen, dass sie was bekommen. Weißt, und die Mädels haben auf der Straße gesungen. Weißt du, die waren so fanatisch. Oh, Saul hat 1000 geschlagen und David hat 10.000 geschlagen. Das war, was Eifersucht provozierte. Der konnte es nicht verkraften. Anstatt dass er sagte, komm, David, wir stellen dich ein als Kriegsminister oder Verteidigungsminister. Weißt du, dann hätte er auch Sieg gehabt. Aber das hat er nicht verstanden. Der hat nicht verstanden, diese Dinge zu integrieren. So beschäftige ich nicht mit Israel, mit den Juden, mit Jerusalem oder mit Kirche, Religion oder irgendwas Religiöses. Beschäftige ich mit Jesus, mit dem Gesalbten Gottes. Im Psalm 37 heißt es, halt dich einem Gesalbten und du wirst gesegnet. Bleibe, wo der Gesalbte ist. Geh mit dem Gesalbten, red mit dem Gesalbten. Leb das Leben eines Gesalbten und du wirst gesalbt werden. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass die Salbung unter uns ist. Lass das Liebesfeuer Gottes in unserem Herzen brennen. Lass die Salbung mitten unter uns sein. Schenk uns viel Gnade, Herr Jesus, dass wir stark in Christus sind. Dass wir nichts aufgeben, dass wir keine Kompromisse machen, dass wir nicht aus Gefälligkeit etwas tun. Nein, wir tun aus Liebe zu dir, Herr Jesus. Und wir wollen dich verherrlichen, dich groß machen. Halleluja, Halleluja. Wir möchten den Glauben ausleben und wir lassen uns den Glauben nicht nehmen. Mir ist diese Tage so groß geworden. Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, meinst du, dass das Menschensohn Glauben auf Erden findet? O Heiland, mein Herz blutet, wenn ich dran denke. Herr, dass so viele Christen diesen lebendigen Glauben aufgegeben haben und irgendwelchen toten Götzen nachlaufen, die nichts bringen. Herr, bekehre unsere Herzen, verändere du unsere Herzen und gib, dass wir wirklich in der Kraft Gottes dastehen, in der Salbung. Halleluja. Und dann wird alles anders werden. Herr, und die Leute, die schwach sind, die jetzt angegriffen, angefochten sind, ich bete für ihre Seelen. Lieber Heiland, heilige du diese Seelen, reinige du diese Seelen, mach diese Seelen stark, dass sie die Salbung wieder bekommen. Herr, und dass sie nicht 30, 40 Jahre wieder in die Wüste rumtippeln müssen. Nein, hilf, dass sie wieder unter der Gnade Gottes stehen und wieder vorm Jordan stehen und durch den Jordan gehen, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass die Gnade immer noch aktuell ist, dass es noch Gnadenzeit ist und dass die Uhr noch nicht abgelaufen ist. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.